Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir machen heute Julians Abschiedsfolge. Julian verlässt highstreet.com, Julian verlässt damit auch unseren Podcast. Julian verlässt aber natürlich nicht die Innenstadt. Julian, soll ich dich jetzt begrüßen oder machst du das selber?
Hey, herzlich willkommen zu Warum Innenstadt, unserem Podcast. Und ich freue mich, dass du die Gelegenheit genutzt hast, nochmal eine Abschiedsfolge zu machen. Es wird ein Recap oder ein wilder Durchritt durch unsere fast 4 Jahre Podcast und die einzelnen Folgen und soll hoffentlich auch dann nochmal dazu anregen, in die eine oder andere Folge reinzuhören oder auch Gäste nochmal neu einzuladen und zu gucken, was sich da entsprechend getan hat. Und von daher bin ich ganz gespannt, was wir hier machen. Nicht, dass wir zu sehr labern.
Das ist dann halt mal so. Es gibt auch die ein oder andere Überraschung, verrate ich jetzt natürlich noch nicht, sonst wäre es ja keine Überraschung. Und ganz am Ende dieser Folge erfahrt ihr dann auch, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Julian hat es gerade schon angeteased. Wir wollen heute nach genau 4 Jahren tatsächlich, wir haben ja im Juni 2022 mit unserer ersten Folge Jasmin Utku über Stadtplanung sind wir gestartet. Jetzt ist 2026, das heißt, wir haben das genau 4 Jahre lang zusammen gemacht und wollen eben heute auch auf ein paar Folgen, die uns jetzt nicht besonders wichtig, aber von der Thematik her doch noch sehr aktuell erscheinen, zurückgucken.
Und alle anderen, über die wir natürlich nicht sprechen, sind uns genauso wichtig, aber wir müssen ja auch aufpassen mit der Zeit. Ich habe so in die Folgen nochmal geguckt, wir sind anfangs so mit 20, 25 Minuten gestartet, sind dann immer länger geworden. Die längste Folge war über 40 Minuten, deswegen müssen wir auch gucken, dass wir heute auch im Plan bleiben.
Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen länger, so wie ich uns kenne, aber wir fangen jetzt direkt mal an und zwar natürlich mit der Folge, die alle unsere Gäste bekommen und heute bist du der Ehrengast, also lieber Julian. Warum Innenstadt ganz für dich persönlich?
Die Innenstadt für mich persönlich ist ein Ort, wo ich gerne hingehe, weil ich da denke, dass es Teil unserer Gesellschaft ist, weil da ganz viele zusammenkommen. Und ich habe auch einige Folgen nochmal reingehört, was unsere Gäste gesagt haben. Und da fand ich auch ganz wesentliche Dinge, die mir halt begegnet sind. Und mir war halt besonders wichtig, dass wir das auch weitergeben an unsere Kinder und unsere Freunde auch so ein bisschen anstecken. Komme ich nachher nochmal drauf, was Boris Hedde vom IFH gesagt hat. Wir müssen die Innenstadt weiterempfehlen und wir verlieren uns, wir drohen gerade so ein bisschen uns im Digitalen zu verlieren. Und da ist die Innenstadt immer wieder ein Ort, um Neues zu erleben und neue Geschäfte zu entdecken. Und ich glaube, wir sollten viel mehr Menschen anstecken, in die Innenstadt zu gehen und zu gucken, was tut sich da gerade und was kommt da Neues auf uns zu.
Mir ist auch ein Satz in Erinnerung geblieben aus unserer Folge mit der ZIMA. Die Innenstadt ist der letzte demokratische Ort, wo alle Gesellschaftsschichten unabhängig von Alter, Einkommen, sozialem Status und so weiter zusammenkommen.
Genau. Und ich bin einfach ein neugieriger Mensch und ich glaube, ja, online gibt es auch immer wieder neue Webseiten, aber wirklich mit den Leuten in Kontakt treten, mit Verkäufern drin sprechen und so weiter. Das ist halt der Puppenkönig, die ganzen Themen, die wir halt hier im Podcast auch besprochen haben. Das sind die Gründe, warum auch ich in die Innenstadt gehe, weil ich es halt sehen und nicht nur hören will.
Ja, und was Neues entdecken natürlich auch, ne? Ja. Die Innenstädte sind seit 2022, also beziehungsweise lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben den Podcast damals gestartet, auch im Hinblick auf Corona und den Abgesang der Innenstädte. Und es war uns ein Anliegen zu zeigen, dass die Innenstädte nicht tot sind. Sie verändern sich. Aber es gibt zahlreiche Impulse und neue Konzepte, die durchaus Mut machen und auch mit gutem Beispiel vorangehen können. Jetzt hat sich seit 2022 sehr viel getan. Damals war ein topaktuelles Thema Karstadt, Kaufhof, Galeria, wie auch immer sie in der Zwischenzeit gehießen haben oder heute heißen. Das ist ja jetzt gerade aktuell tatsächlich wieder ein Thema. Und immer, da wollen wir zuerst mal drauf schauen, das Warenhaus. Wir haben da mit verschiedenen Leuten zu gesprochen. Der erste war Alexis Angelis, der das ehemalige, war es ein Kaufhof auch, in Oldenburg umgebaut hat zum Chor Oldenburg mit Mischnutzung. Und Open Workspaces, einer Markthalle, war damals noch ein mutiges Experiment. Heute ist so eine Kaufhausumnutzung in vielen Städten ja zur Überlebensstrategie für die Innenstädte geworden. Natürlich gibt es auch Innenstädte, die sehr darunter leiden, dass das Warenhaus schließt, vor allem kleinere oder mittlere Städte. Aber unser Podcast hat ja den Anspruch zu zeigen, was gibt es für Impulse? Was gibt es auch für positive Geschichten aus der Innenstadt? Denn die negativen nehmen schon genug Raum ein. Und deswegen gucken wir mal auf unsere positiven Beispiele. Das Chor in Oldenburg zum einen. Dann haben wir mit Daniel Freimuth von Hanau Aufladen bzw. dem Stadthof gesprochen. Die haben ja selber die Immobilie gekauft 2024. Letztes Jahr hatten wir eine Folge mit ihm, was daraus geworden ist, beziehungsweise wie es weitergegangen ist. Und das Ding ist ja richtig
vital. Die erzählen auf jeden Fall auch genug darüber. Das, so soll es ja auch genau sein. Ist ja einer der wenigen Gäste, der, glaube ich, zweimal zu Gast war. Und von daher, das glaube ich, das freut mich einfach, dass das so klappt, dass man dem die Chance gibt, dass man da Geduld hat und dass man nicht sagt, okay, du musst das und das erreichen, sondern die Stadt hat es einfach gekauft. Und das ist halt einfach ein Commitment und dass man da den Weg geht und immer wieder neue Ideen finden muss. Und ich glaube, der Daniel und sein Team, die machen da auch einen super Job und was sie da alles ranholen und mit dem Center Management und so.
Ja.
Und immer auch Zahlen dazu haben, das ist ganz, ganz wertvoll.
Er hat ja in unserer letzten Folge mit ihm gemeinsam, das war Folge 41, hat er uns brandaktuell verraten, dass Banksy in den Stadthof kommt und dass es eine weitere große Handelskette gibt, die sich ansiedeln wird. Aber er durfte es noch nicht verraten. Mittlerweile ist es bekannt und es ist, und jetzt spreche ich es richtig aus, hat mir nämlich meine französische Freundin gesagt, Decathlon, auf Deutsch Decathlon, wird Mieter im Stadthof in Hanau.
Ja, es wird auf jeden Fall auch nochmal für mehr Frequenz sorgen, weil Sport ist ja einfach ein gutes Thema. Expandierende Konzepte gibt es genug, aber ich meine, es geht ja auch dann um eine größere Fläche, die man halt als Anker da nochmal zu hat. Im EG, wenn man den Stadthof besucht, das ist ja eher so auch so, wo man neuen Konzepten eine Chance gibt, wo Pop-up-Flächen, wo man immer wieder Neues, auch Regionales entdecken kann. Also super, wer in der Region wohnt, unbedingt mal vorbeischauen.
Mit Dr. Kevin Meyer von Midstadt haben wir dann darüber gesprochen, wie man große Innenstadtimmobilien transformieren kann. War jetzt nicht unbedingt klassisches Warenhaus, aber spielt ja auch damit rein.
Textilkaufhaus, P&C, genau. Große Flächen und wie man halt auch in der Innenstadt nachverdichten kann. Ne? Wie man in Köln sieht, wo tatsächlich Potenziale aus den Immobilien noch gehoben werden können. Und ja, nach wie vor, ich weiß nicht, wann wir die Folge aufgenommen haben, ist nach wie vor sehr aktuell. Midstadt geht damit ja auch sehr stark nach draußen mit diesen Umnutzungsthemen. Und ja, ein weiterer positiver Aspekt, der weiterhin funktioniert, würde ich sagen, für die Innenstadt.
Ein weiteres Kaufhaus haben wir uns angeguckt, und zwar das L&T in Osnabrück. Da hatten wir Marc Rauschen zu Gast. Marc Rauschen ist als BTE-Präsident auch mittlerweile zur nationalen Stimme des inhabergeführten Modehandels geworden und hat regelmäßige Medienpräsenz zu Innenstadt, Krisen, auch Galeria, Kaufhof, zum Strukturwandel allgemein. Und das L&T mit der Haselwelle ist ja weithin bekannt. Da habe ich was mitgebracht. Marc Rauschen hat uns eine Sprachnachricht geschickt, wie es ihm und dem Kaufhaus ergangen ist, beziehungsweise der Osnabrücker Innenstadt. Die hören wir uns jetzt mal an.
So, liebe Sonja, lieber Julian. Ja, ein weinendes Auge, wenn du gehst, Julian, aber ich wollte einmal Revue passieren lassen. Unsere gemeinsame Podcast-Folge ist schon über 2 Jahre her. Im Februar 24 hatten wir über die Innenstadt, über Osnabrück gesprochen. Und vieles ist so eingetreten, wie wir es damals besprochen haben. Es ist schneller gegangen in meiner Wahrnehmung, nämlich dass die Rolle des Oberzentrums leider nachlässt, aber die Attraktivität der City bleibt. Die Menschen kommen gerne her, fühlen sich wohl, halten sich hier auf, konsumieren etwas weniger. Das führt natürlich zu Veränderungen in den Lagen, aber das Erdgeschoss ist nach wie vor überall attraktiv, die Obergeschosse immer weniger. Und ja, wir als Kaufleute, als Immobilieninvestoren sind gefordert, damit umzugehen. Bei uns haben wir ein gutes Miteinander in der Branche, da bin ich ganz froh. Aber wir müssen auch, es geht nicht anders. Wir sind zum Erfolg verdammt und kriegen es aber zum Glück ganz gut hin. Ja, in dem Sinne machen wir hier weiter. Und lieber Julian, ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für alles, was wir in den vergangenen Jahren zusammen erlebt haben. Und drücke auch allen da draußen die Daumen. Bleib tapfer.
Okay.
Das war ein Abschiedsgruß für dich.
Ja, vielen Dank. Das klingt ja nach Hausaufgaben, nach Herausforderungen weiterhin. Das war jetzt kein unbeschwerter Markrauschen, oder? Wie hast du...
Ja, ich meine, die Innenstadt steht ja vor Herausforderungen, aber Marc Rauschen ist einer, der es angeht. Und ich denke, bin guter Dinge, dass er das schafft. Er hat ja auch das Thema Retailtainment schon sehr früh aufgegriffen. Da kommen wir ja auch gleich nochmal zu weiteren Konzepten.
Ich nehme mit, Innenstadt funktioniert, das hat er gesagt.
Das hat er gesagt, ja, der er hat aber auch gesagt, dass das Erdgeschoss noch funktioniert, aber drüber halt nicht mehr so gut. Und da haben wir in unserem eigenen Portfolio von der Aachener Grundvermögen ja auch ein Beispiel, nämlich in Bonn in der Poststraße, haben wir auch in der letzten Folge mit Alexander Wesling auch einmal angesprochen bereits. Und das möchte ich auch einmal gerne als positives Beispiel zeigen, wie es funktionieren kann, ein Kaufhaus umzunutzen. Das war ein langer Weg, 2020 mit der Pleite damals. Da hatte ich gerade frisch angefangen bei der Aachener Grundvermögen. Es ist mir noch sehr gut im Gedächtnis, haben sie beschlossen, in Bonn die Poststraße zu schließen. Und dann haben wir mit Aldi und DM, die da bereits im Untergeschoss Untermieter von Karstadt waren, eigene Mietverträge gemacht und haben es geschafft, mit Peek und Cloppenburg den Flagship-Store reinzuholen, den Bonner Flagship-Store. Die gab es vorher noch nicht in Bonn. Mittlerweile haben wir vom Erdgeschoss bis ins zweite Obergeschoss. Im Erdgeschoss haben wir zusätzlich noch einen alteingesessenen Floristen und ein Café. Und im dritten Obergeschoss entstehen neue Hörsäle und Seminarräume für die Universität Bonn. Die Flächen sollen im Herbst 2026 übergeben werden. Und im vierten und fünften Obergeschoss entsteht das Interims-Dienstleistungszentrum für die Stadt Bonn. Die müssen ihr Stadthaus sanieren. Da wird es das Meldeamt, Kfz-Zulassung und noch so diverse andere Services geben. Und da werden die Flächen spätestens im dritten Quartal 2027 übergeben. Ja, wir sehen, wir müssen, ja, die Obergeschosse brauchen wir in den meisten Fällen neue Nutzungen, neue Frequenzbringer wie Bildung oder Arbeiten oder Dienstleistungszentrum. Und ja, ohne die Eigentümer, die da tatsächlich was tun, geht's
genau,
nicht.
Genau, das war halt in großen Teilen die Herausforderung, dass man da investieren muss. Und die Aachener Grundvermögen und Ehret und Klein, mit denen haben wir ja auch gesprochen, und Midstart, die nehmen halt diese Dinge in die Hand und fassen halt auch Flächen an. Und finden dann Mieter, die wieder langfristige Mietverträge schließen. Und das sind dann halt so Dinge wie Stadtbibliothek, Bücherei, Dienstleistungszentrum etc., Universitäten. Und es ist zu hoffen, dass diese Kompaktheit der Innenstadt halt weiter zunimmt und, wie gesagt, die Frequenzen dann halt durchgehend in der Woche halt hoch bleiben.
Ja, früher war das Warenhaus an sich mit seinen Waren halt schon der Innenstadtfrequenzbringer und heute sind es vielerorts dann andere Nutzungen, wie eben zum Beispiel Bildung oder auch Freizeitangebote wie Veranstaltungen und so weiter und so fort. So kann es funktionieren. Warenhäuser oder auch grundsätzlich große Kaufimmobilien, wie sagt man denn da richtig?
Also es gibt Warenhäuser, ja, würde ich sagen, also Galeria.
Große Einzelhandelsimmobilien, ja, monokulturelle, genau. Einzelhandelsimmobilien.
Monofunktionelle
Einzelhandelsimmobilien, genau. Aber sie funktionieren halt nicht mehr als reines Produktendlager. Und das führt uns auch schon wieder zu unserem zweiten Block, den wir heute angucken wollen, nämlich digitale Handelsplattformen. Wir haben gesprochen in Folge 8 mit Emigo und in Folge 14 mit HomeRide und mit Found. Was ist denn aus Found geworden?
Genau, was ist aus Found geworden? Found ist ja im Endeffekt der Store von morgen gewesen. Da haben wir mit Michael Volland drüber gesprochen im November 2022, eine der allerersten Folgen. Und da ging es um Retail as a Service. Das heißt, es geht Die Fläche geht eher in Richtung Showrooming. Es werden immer wieder wechselnde Angebote, Marken präsentiert, um immer wieder einen neuen Grund zu finden, warum man diesen Shop besuchen soll mit hochwertigem Beratung etc. Genau, und die Kernaussagen waren damals von Michael: Showrooming, Ausrufezeichen, das habe ich aus der Folge mitgenommen. Man fühlt sich wie in einer Galerie, und wer das damals gesehen hat, das war schon sehr, sehr hochwertig und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und Technologie sollte dort als Hilfe sein, um Kennzahlen außer den reinen Verkauf, wie du es ja auch gerade schon im Warenhaus gesagt hast, rauszuziehen. Damals war Found das Paradebeispiel für den Store von morgen. Was ist daraus geworden? Leider nicht so erfreulich. Im April 2025 musste Insolvenz angemeldet werden, und auch der Weg konnte leider nicht mehr weitergegangen werden. Da ging es damals auch darum, dass man viele Shop-in-Shop-Konzepte gemacht hat in große Flächen, auch bei Engelhorn oder bei L&T vermieten oder angemietet hat. Und das schade, dass es nicht geklappt hat, kann man sagen, weil ich fand es immer ein ganz... Ja, Abwechslung für die Innenstadt. Das war gerade auch, wenn man in große Flächen reingeht und da so eine neue Erlebnisfläche schafft, schade, aber es war halt nicht so einfach zu skalieren, und da gibt es halt dann auch noch viele andere eingespieltere Konzepte, die halt funktionieren oder die es halt vielleicht auch kopiert haben. Also von daher hoffe ich einfach, dass Found mit diesem Showrooming und wir wollen Galerie, wir wollen gute Beratung, dass da einfach was hängen bleibt und dann der ein oder andere das auch kopiert hat.
Was glaubst du, woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat? Also du hast gerade die Skalierbarkeit angesprochen. Kann es vielleicht auch daran gelegen haben, dass es sehr hochwertige, also teure Produkte waren und wir ja jetzt in Zeiten der Inflation leben, wo man sich einfach überlegt, was gebe ich aus und was nicht. Andererseits funktioniert ja gerade Luxus doch sehr gut. Hat vielleicht die Kombination nicht geklappt, dass in so Kaufhäuser, die ja so mittleres Preissegment eher sind, mittleres bis gehobenes, und dann halt diese Luxussachen. Was glaubst
du? Genau, das hat mich eigentlich auch überrascht, weil eigentlich war das ja alles sehr hochwertig, aber wenn ich jetzt mal die Erfahrung aus meinem persönlichen Umfeld, so die subjektive Marktforschung nehme, dann sind das ja auch vermeintlich, wenn man nicht klarer Luxus ist, sondern sich so gerade noch die Nische baut und Luxus aufbauen, ist sicherlich eine Herausforderung, dass man da... dass man da nicht so richtig anknüpfen konnte oder auch in einem Segment halt unterwegs ist, wo halt die Kunden halt eher online affin sind, und dann so eine Galerie, ich sag mal, ich gehe ins Museum, weil ich sonntags planen kann, aber jetzt in einen Retail-as-a-Service-Laden zu gehen, da muss man dann halt auch Reichweite schaffen, und das war sicherlich als so kleines Unternehmen sehr, sehr schwierig.
Von der Idee her aber super, gerade mit diesem... Retail as a Service und auch neue Produkte und gute Beratung und so weiter und so fort. Und auch, dass man es ja dann gar nicht unbedingt auch vor Ort kauft, sondern vielleicht online digital.
Aber berichte du doch mal von deinen zwei Konzepten Digitalisierung.
Richtig, da ging es ja auch darum, dass man die Sachen nicht unbedingt, die zwar sind zwar im stationären Handel, aber man muss sie nicht unbedingt im stationären Handel kaufen. Beziehungsweise bei Imigo ging es darum, herauszufinden, wo genau ist es, dass ich nicht durch die ganze Stadt rennen muss, um dann am Ende doch nicht die Schuhe zu finden, die ich eigentlich haben wollte. Ja, wir haben 2023 haben wir mit Imigo, mit Lisa Schlümmer und Lennart Schwag drüber gesprochen, und deren Idee war eben, Produkte online finden und dann gezielt in der Innenstadt kaufen. Imigo existiert noch, aber auch ohne sichtbare Skalierung. Die Plattform gibt es noch, da hat sich aber seit 2023 tatsächlich nicht mehr viel getan. Und dann hatten wir noch HomeRide. Mirko Meyer wollte mit HomeRide das Amazon der Innenstadt bauen, nur CO2-neutral und per Lastenrad. Das sollte eine Same-Day-Delivery per Lastenrad aus dem stationären Handel in Köln sein werden. Und sie hatten, glaube ich, waren auch schon in Düsseldorf oder Bonn unterwegs und wollten eigentlich weiter wachsen. HomeRide ist aber mittlerweile tatsächlich faktisch verschwunden.
Was ich beides nicht verstehe, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe letztens mal gehört, jedes Problem ist potenziell ein neues Unternehmen, was man gründen kann. Und die beiden haben wirklich ein Problem angesprochen. Ich möchte etwas in der Innenstadt finden, aber ich weiß nicht, ob es das da gibt oder ob ich es online bestellen muss.
Möglicherweise liegt es daran, dass sich die Zukunft der Innenstadt nicht daran entscheidet, ob ich ein Produkt online finde, sondern dass ich überhaupt den Weg in die Innenstadt, dass der sich lohnt. Vielleicht ist das... das Problem quasi falsch, von der falschen Seite angedacht. dass wir mehr so von diesen Retailtainment-Sachen brauchen, wie zum Beispiel den Puppenkönig.
Ja, das glaube ich halt auch. Also wie du entsprechend sagst, es ist ein grundsätzlich verloren gegangen, so warum soll ich überhaupt in die Innenstadt gehen? Und das ist dann genau diese beiden Produkte, die denken gar nicht über den Vorteil nach, dass sie das Produkt ja schneller hätten, ja, weil sie ja gewohnt sind über Jahre und da ist der Wandel halt nicht eins zu eins genauso schnell geworden, sondern man ist halt gewohnt, okay, dann warte ich halt bis morgen.
Vielleicht
aber ich könnte ja noch einen leckeren Kaffee trinken oder ein Stück Kuchen essen. Oder ja.
Vielleicht zu sehr vom stationären Einzelhandel ausgedacht. Wie kriegen die ihre Produkte an die Leute und wie kommen die zu den Leuten nach Hause, ohne dass es quasi zum Onlinehandel wird, aber nicht genug von dem Bedürfnis auch des Miteinanders und des neuen Erlebens, also das, was ja den Innenstadtbesuch eigentlich schon immer ausgemacht hat, gedacht, möglicherweise. Aber andere Konzepte denken das. Und du wolltest noch was sagen, entschuldige.
Und was halt auch ein Thema ist, mehrere Akteure zusammenzubringen. Das ist halt die Herausforderung gewesen. Ne? Wenn wir über Innenstadt reden, dann haben wir auch in vielen Episoden darüber gesprochen. Du hast die Eigentümer, du hast die Mieter, du hast Kultur, Gastro etc. Die müsstest du alle in ein Boot setzen. Und hier merken wir ja auch, natürlich muss jede Marke ansprechen, wollt ihr eure Produkte hier bei uns in der Suchmaschine anpreisen. Und da ist natürlich jetzt auch ein starker Wandel in den letzten 3-4 Jahren hat stattgefunden, dass viele Marken halt ihre eigenen Kundenbindungsprogramme, Apps ausgewertet oder ausgeweitet haben und da mehr auf Digitalisierung gesetzt haben und dann ist so neue Plattformen dann schwieriger.
Hm. Aber es gibt Konzepte, die schaffen Erlebnis, nämlich der Puppenkönig zum Beispiel.
Genau, der Puppenkönig.
In Bonn.
In Bonn, der Puppenkönig in Bonn. Unsere Folge aus dem Juli 2024 mit Alexander Jentsch. Da ging es darum, dass es ein altes Spielwarengeschäft gab, den Puppenkönig, und der stand vor der Schließung. Und da ist ja Alex Jentsch dann vom Immobilieninvestor zum Betreiber geworden und hat uns dann in der Folge ausführlich erklärt, wie er damals einfach Playmobil, den CEO, mal angeschrieben hat, ob man da nicht was gemeinsam machen kann und wie er dann ja trotzdem dieses alte, denkmalgeschützte Haus in Bonn, wie er es weiterhin dabei gelassen hat, dass es ein Spielwarenladen bleibt, aber es halt zu einem Point of Emotion, wie er sagt, gemacht hat, nämlich nicht mehr nur ein reiner Spielwarenladen, sondern der erste Playmobil Concept Store in Deutschland. Was heißt, wir haben EG Verkauf, im ersten OG haben wir aber eine Art Ausstellung mit überlebensgroßen Playmobil-Figuren. Man kann Kindergeburtstage da feiern und das ist im Endeffekt das, was dort entstanden ist. Was ist daraus geworden aus dem Puppenkönig? Alex Jentsch ist seit 2025 auch Vorsitzender des Bonner Einzelhandelsverbandes und bringt da immer wieder positive Aspekte mit nach draußen und er möchte viel bewegen und positiv vor allem kommunizieren für die Händler in der Region. Und ich glaube, der Puppenkönig ist nach wie vor ein Erfolg. Hat sich so ein bisschen gewandelt. Es wird nicht mehr nur Playmobil verkauft im EEG, sondern ich bin ja jede Woche da quasi. Nein. Es wird nicht mehr nur Playmobil verkauft, sondern es hat sich jetzt auch für andere Marken geöffnet, um da auch mehr Zielgruppen dann noch anzusprechen. Dieses Jahr steht 100 Jahre Eisenbahn an Weihnachten an im Schaufenster. Also das hat dann wirklich schon in Bonn eine 100-jährige Tradition, dass in diesem Schaufenster eine Weihnachtseisenbahn fährt. Und Spielwaren, da geht immer was mit Emotionen, ist so das, was ich mitnehme. Hab dann auch an Bilde-Bier gedacht, eine unserer letzten Folgen. Und
Kindergeburtstage kann man auch bei Bilde-Bär feiern. Übrigens hat uns unser letzter Gast dann noch direkt nach dem Aufnahmeende verraten.
Genau. Ich freue mich einfach, wenn es den Puppenkönig so weitergibt und der da weiter eine gute Anlaufstelle für Kinder und Familien ist.
Und das funktioniert ja auch auf einer großen Handelsfläche tatsächlich, ne? Da ist ja nicht nur so, dass es im Erdgeschoss ist, sondern es geht auch über die weiteren Stockwerke, wie ja auch bei Thalia.
Genau.
Da funktioniert es ja auch sehr gut, eben weil sie auch weg von dieser reinen Produktplattform gehen, sondern Orte etablieren, an denen man was erleben und Emotionen
genau,
haben
das,
kann.
Das war dann im Juli 2025 unsere einzige externe Aufnahme, wo wir uns im Thalia, im Store of the Year 2025, im Neumarkt in Köln die Folge aufgenommen haben mit Dennis Buck, dem jetzigen Geschäftsführer Vertrieb bei Thalia, der uns einen guten Einblick gegeben hat, wie eine Buchhandlung eigentlich vom Verkaufsort zum Erlebnisraum und Treffpunkt werden kann. Und das war, ja, eine der spannendsten Folgen, und das hätte ich mir auch für die 4 Jahre noch mehr gewünscht, dass wir noch mehr Einzelhändler als Gäste gehabt hätten, ja, einfach Zeit verbringen, Aufenthaltsqualität in einer Buchhandlung schaffen, Leseinseln, Coworking. Das war einfach eine total inspirierende Folge, und jedes Mal, wenn man selber im Thalia ist, merkt man ja auch, Wahnsinn, wie das geschafft wurde. Eigentlich das Buch totgesagt, alle lesen nur noch digital, keiner liest mehr, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird geringer, wie Thalia es trotzdem geschafft hat, da groß was aufzubauen. Und was ist heute draus geworden? Thalia macht jetzt auch noch mehr Spielwaren, wir machen mehr Community. Es gibt zum Beispiel in den Münsterarkaden, im Einkaufszentrum von der Aachener Grundvermögen, ein English Bookshop, also wo halt wirklich nur englische Bücher verkauft werden. Das war mir auch neu. Es gibt ein Lux für New Adult, eine Zielgruppe von 18 bis 25, wo es wirklich nur eine Sorte Bücher noch gibt, auch ein Concept Store in den Münsterarkaden, und das haben wir auch, glaube ich, letztens nochmal angesprochen, der Harry Potter Store in Köln auf der Ehrenstraße. Also da passiert ganz, ganz viel, da wird viel ausprobiert mit neuen Konzepten. Und ja, ich glaube, genau, das sind so wesentliche Dinge. Thalia funktioniert weiter, expandiert weiter und probiert ganz, ganz viel aus.
Ich habe noch eine Ergänzung mitgebracht. Wir haben ja auch mit Sammy El Menschawi gesprochen von Spießer Studio. Der hat gesagt, der stationäre Handel ist nicht verloren. Er muss nur neu gedacht werden. Und er setzt mit seinem Modelabel zum einen auf Pop-ups in Clubs, Bars und Museen statt festen Läden, aber vor allem auch auf Co-Kreation, dass man gemeinsam den Anzug dann anpasst und entwirft, und auch wirkt auch auf die Demokratisierung des Tailorings hin. Das heißt, dass jeder daran mitwirken kann, aber auch es nicht so teuer ist, dass es sich nur CEO von sonst was leisten kann, sondern auch, sag mal, normale Angestellte. Und er hat sich tatsächlich mit seinem Label in der letzten Saison als feste Größe in der Modewelt etabliert und war auf mehreren bedeutenden Fashion Weeks. Also es kann auch wirklich vom Kleinen ins ganz Große gut funktionieren, wenn man ein besonderes Konzept hat und vor allem auch auf Community setzt. Das haben ja alle drei gemeinsam.
Schön, wenn daraus auch noch neue Flächen werden würden und das vielleicht auch in anderen Städten noch funktioniert. Dann kommen wir zum vierten Block.
Yes.
Oder?
Neue Frequenzbringer. Da starte ich doch mal mit unserer zweiten Folge. Von der Soundqualität, da war man noch nicht so ganz geübt. Die ist jetzt nicht so dolle, aber dafür haben wir mittlerweile einen super Film darüber gemacht, über die Boulder Lounge in Köln von Element Boulders, nämlich in einer unserer Immobilien. Damals, als wir mit Tom Petzold, einem der Geschäftsführer, gesprochen haben, da war das Ganze noch in Planung. Eine Boulderhalle in 1A-Lage, als wir 2022 drüber gesprochen haben. Und heute ist das die Boulder Lounge wirklich ein neuer Frequenzbringer auf der Schilder. Gasse. Bei der Eröffnung wurden sämtliche Besuchererwartungen übertroffen. Die Dachterrasse mit Gastronomie zieht Leute an. Man muss es natürlich wissen, aber immer wenn ich zum Beispiel Gäste hier in Köln habe und wir durch die Innenstadt gehen, sage ich, wir fahren da jetzt mal hoch und trinken mal einen Kaffee, und alle sind total begeistert, weil man eine super Aussicht hat. Also man muss gar nicht bouldern, um dahin zu gehen. Aber wenn man bouldert, ich selber bouldere nicht, aber ich weiß von vielen Leuten, dass es für sie auch wieder ein Grund ist, in die Innenstadt zu gehen, also wirklich in die 1A-Lage, weil es ist 1A-Lage. Früher war das mal ein Monoschuhhaus über 6 Etagen, und ja, nach dem Auszug dann des alteingesessenen Schuhhauses haben wir uns halt auch überlegt, was machen wir damit? Wir hätten das natürlich auch einfach irgendwie in Büroräume schnell umbauen können, aber wir wollten was machen, was der ganzen Innenstadt oder zumindest der Lage langfristig zugutekommt, und haben uns dann entschieden, diese Boulder Lounge reinzubringen. Ja, und funktioniert nach wie vor super gut. Und Element Boulders plant derzeit eine zweite Innenstadthalle in Köln, in Deutz. Es ist rechtsrheinisch, ist aber trotzdem, also ist auch Innenstadt, jetzt nicht die zentralste Innenstadt Kölns, aber immer noch Innenstadt. Und es funktioniert sehr gut. Entspricht ja auch dem 15-Minuten-Stadtkonzept, dass man alles innerhalb von 15 Minuten, was man so braucht, erreichen kann. Also arbeiten, wohnen, Freizeit, einkaufen. Und ja, da ist innerhalb kürzester Zeit eine richtige Community entstanden. Und
Und in anderen Städten würde man das vielleicht auch andenken, aber ist ja auch nicht ganz so einfach mit der Immobilie und dem Umbau, ne?
Da haben wir es wieder. Du brauchst natürlich Eigentümer, die das Ganze auch vorantreiben und denen das auch ja, wichtig ist. Ohne uns jetzt selbst. Na doch, wir loben uns jetzt schon mal ein bisschen selbst.
Ja, das zum Thema neue Frequenzbringer. Was haben wir denn noch für ein Thema?
Wir wollten noch über Daten sprechen, auch in dem Zusammenhang. Die hast natürlich du uns mitgebracht. Ein letztes Mal Daten von Julian.
Genau, das hat sich versucht, über die diversen Folgen zu ziehen und immer wieder mit reinzubringen. Und ich habe mir da jetzt 3 Folgen rausgesucht, um das auch nochmal weiter zu ziehen und zu gucken, was daraus geworden ist. Wir haben uns im Juli 2024 haben wir mit Jan Schlesinger vom DVG, von der Frankfurter Wirtschaftsförderung, gesprochen. Da ging es darum, was macht der DVG, also der Deutsche Verband für angewandte Geografie, wie bringt man in einem Netzwerk eigentlich Ideen zusammen für Wirtschaftsförderung, aber auch für Stadtentwicklung und für Einzelhandel, Innenstadt, um halt zu gucken, was Neues, wie man die Akteure vor Ort auch unterstützen kann. Beispiele für gute Stadtentwicklung, wie man das weiterempfehlen kann. Da gab es, das ist aus einem digitalen Format entstanden, wo man sich digital getroffen hat. Die Zukunftswerkstatt gibt es auch heute noch in loser Folge. Aber wichtig, oder die Kernaussagen oder was auch daraus geworden ist, aus diesem Thema Forschung und Praxis zusammenzubringen und ein Netzwerk zu haben, auf das man sich verlassen kann, dass so ein Netzwerk halt unheimlich viele Hürden abbaut. Und das ist ja, glaube ich, das sehen wir auch in jeder Stadt, dass diese Akteure, viele Akteure, die ich eben angesprochen habe, wenn man sich regelmäßig trifft, immobilienwirtschaftlicher Dialog etc. pp., dann hilft das halt, wenn man Probleme hat, dass man die auch gemeinsam lösen kann. Und es hilft halt auch immer wieder, wie in der Wirtschaftsförderung Frankfurt, Experimente zu machen, neue Datensätze zu testen und mal über den Tellerrand zu schauen. Und genau, der DVG ist nach wie vor weiter aktiv mit vielen. Ich war jetzt letztens in Frankfurt vor Ort, da gab es das Handelssymposium. Also dieses Netzwerk funktioniert auch weiterhin zwischen Einzelhändlern und Wirtschaftsförderern, um dort, Best-Practice-Beispiele zu teilen und im Netzwerk weiterzugeben. Und das Zweite, wo ich nochmal drauf zurückschauen wollte, war die Folge 11, auch ganz am Anfang, quasi noch im Mai 2023. Boris Hedde war da zu Gast von den vitalen Innenstädten.
Ja, da musst du gar nicht selber drauf zurückschauen, der hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt. Die hören wir uns doch mal an, oder?
Sehr gerne.
In der 11. Folge von Warum Innenstadt ging es um die Frage, wie vitalisieren wir die Innenstädte, und versuchten Antworten zu finden mittels der Studie Vitale Innenstädte, die gerade 2022 realisiert worden war, wo in über 100 Innenstädten die PassantInnen befragt worden sind. Eine wichtige Quintessenz war, dass natürlich die Weiterempfehlung große Bedeutung bekommt, gerade in herausfordernden Zeiten, und die haben wir natürlich mehr denn je. Umso wichtiger ist es, dass wir die Botschafter finden, die sich positiv zu ihrer eigenen Innenstadt äußern und die letztendlich auch überzeugen können, andere, vielleicht kritische Stimmen, umzustimmen. Diese Aufgabe ist wichtig und wird auch in unserer nächsten Erhebung 2026 jetzt bei Vitale Innenstädte wieder ein großes Thema sein. Leider dann ohne Julian, dem ich alles Gute wünsche in seinen nächsten beruflichen Schritten, aber dann sicherlich mit Sonja. Ich freue mich auf den Austausch über die Ergebnisse. Bis dahin.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Da hat sich meine Zusammenfassung erledigt. Ja. Vielen Dank, Boris. Genau, du hast alles Wichtige gesagt.
Julian hat hier nebenbei auf seinem Spickzettel ja schon einiges abgehakt, aber ich sehe, da sind noch ein paar Punkte offen. Was hast du noch offen?
Den Erlebniswert der Kommune. Da müssen wir stetig dran arbeiten, und da ist das IFH ja auch ständig dran, da zu gucken, warum Innenstadt, Einkaufen, Gastronomie, dass man das mehr zusammenbringt und einen klaren Fokus hat, wie man Innenstadt weiterentwickelt. Also von daher sehr gut. Und dann würde ich zu meiner letzten Folge übergehen, die ich mir angeschaut und angehört habe nochmal. Das aus dem September 2026, auch zum Thema Daten. Und tatsächlich unsere längste Folge mit 43 Minuten und 47
Sekunden.
Das
gleich zweimal, oder?
Ja, genau. Die zweite war auch noch 40 Minuten. Da haben wir mit Markus Schäfer und Henrik Poggemann von Lührmann über Marken, Mieter und Märkte gesprochen. Und da ging es halt darum, wie wandelt sich Vermietung, was machen Vermieter, was machen auch die Märkte, wie gucken expandierende Einzelhandelsunternehmen heute auf Innenstädte, welche Daten verwenden sie und wie orientieren sie sich dann auch im Austausch mit Lührmann daran. Und die Kernaussagen, die ich aus den beiden Folgen mitgenommen habe, ist tatsächlich, es gibt weiter viele erfolgreiche Marken. Das ist schon mal wichtig. Warum Innenstadt? Marken testen viel in den großen Städten, auch gern nur 80 oder 100 Quadratmeter. Aber dann im Nachgang gibt es halt auch, wenn sich der Erfolg zeigt, dann werden auch gern Flagship-Stores gemacht. Und letztendlich, Lührmann unterstützt die Eigentümer dabei, dass neue Frequenzen in der Innenstadt geschaffen werden. Und ja, was ist daraus geworden aus der Folge? Ein eigener Podcast.
Ja, stimmt. Für die machen uns das Konkurrenz.
Standort Innenstadt. Also, die sind da richtig auf den Geschmack gekommen. Aber man kann ja nie genug Positives über die Innenstadt erzählen.
Das stimmt. Und die beiden haben halt auch wirklich Ahnung von den jeweiligen Städten, in denen sie unterwegs sind. Ne? Also, das fand ich schon sehr beeindruckend. Deswegen haben wir auch direkt eine Doppelfolge mit den beiden gemacht.
Genau, definitiv. Ja, willst du noch was erzählen? Wo hast du noch reingehört?
Ich habe noch reingehört in ein paar Folgen mit StadtakteurInnen im weitesten Sinne, die selbst ihre Innenstadt mitgestalten. Natürlich macht es zum Beispiel auch Hanau Aufladen, aber jetzt speziell mal geguckt, was machen zum Beispiel Stadtmarketing oder IHKs oder auch Initiativen, die genau darauf abzielen. Eine unserer ersten Gäste war Ariane Breuer. Auch mit ihr haben wir eine Doppelfolge damals gemacht mit zwei Initiativen, die heute Teil der offiziellen Bundesförderlandschaft sind. Und zwar einmal mit den Stadtlaboren für Deutschland bzw. den Stadtrettern und den Leerstandslotsen, das sie damals bezeichnet hat als Tinder für Leerstandsflächen. Und ich würde sagen, auch hier lassen wir Ariane einfach mal selber sprechen.
Hallo, hier ist Ariane von den Leerstandslotsen und ich sage danke, lieber Podcast, warum Innenstadt? Ihr habt uns schon sehr, sehr früh eine Stimme gegeben. Da waren wir noch in der Pilotierungsphase mit der Plattform City Match und ihr konntet eigentlich damals schon erahnen, was wir einmal am Markt bewirken dürfen und werden. Seither ist viel passiert. Was sich aber nie verändert hat, waren eure klugen und scharfsinnigen Fragen, euer vorausschauendes Denken, ja, und auch euer ganzes Engagement rund um das Thema datengetriebene Stadtbelebung. Du, lieber Julian, warst immer jemand, wenn ich dich getroffen habe und wenn es nur zufällig auf irgendeiner Veranstaltung war, du wolltest immer wissen, wie es uns geht, wie es läuft, was die neuesten Trends sind und Entwicklungen, weil es dich wirklich interessiert hat. Und das ist sehr, sehr selten. Die Gespräche mit dir waren stets scharfsinnig und bereichernd. Ich hoffe, dass wir das beibehalten dürfen. Wohin auch immer der Wind dich weht, ich wünsche dir alles, alles Gute. Du bist eine Bereicherung für die Branche und ich hoffe, bis bald.
Oha, danke, liebe Ariane. Sehr schön zusammengefasst.
Und was daraus geworden ist, das verrate ich dir jetzt noch. Nämlich mittlerweile sind über 1000 Kommunen, Unternehmen, Verbände und Institute im Netzwerk. Und das bundesweite...
Genau, Stadtretter und die treffen sich auch nach wie vor und da gibt es Austausch und...
Die Stadtretter, entschuldige.
Best Practice, dass man einfach da sagt, okay, wenn jemand im Netzwerk ein Problem hat, so ein bisschen wie beim DVG, ist es nie schlecht, ein Netzwerk zu haben und wirklich da ja auch gerne kopieren zu können von Lösungen, die es bereits an anderen Städten gegeben hat. Das ist so das Ziel der Stadtretter.
Genau, und die Leerstandslotsen ist eigentlich heute auch mittlerweile... Ja, gilt als bundeseinheitliches Leerstandstool und ist in kommunalen Wirtschaftsförderungen mehr oder weniger zum Standard geworden. Also.
Genau.
Wirtschaftsförderung haben wir auch. Ja, gut, jetzt nicht unbedingt Wirtschaftsförderung, aber da haben wir auch mit Laura Herle zugesprochen in Folge 18 zur Pop-up-Innenstadt Ludwigsburg. Sie hat uns gezeigt, wie agile Stadtentwicklung funktioniert. Planning by doing war ihr Motto. Beziehungsweise das Motto von Ludwigsburg. Und es ging um eine agile und partizipative Stadtentwicklung. Es wurden mehrere temporäre Maßnahmen gemacht, immer aber mit dem Hintergrund, wir testen das mal und passen es gegebenenfalls an. Also eben agil. Es war auch ein Pilotprogramm der Post-Corona-Stadt und draus geworden ist, das Projekt ist abgeschlossen und die Kernmaßnahmen wurden verstetigt. Unter anderem wurde der Pop-up-Stadtpark dauerhaft.
Okay, das ist ja wunderbar, weil das ja auch immer das Ziel oder die Idee hinter Pop-up ist, wenn etwas gut funktioniert, wie auch in Hanau, dass man das...
Ja, und mittlerweile gilt dieser Ansatz, also wer ein bisschen, ich glaube, die Innenstadtentwicklung verfolgt, kommt an Ludwigsburg eigentlich gar nicht drum herum. Es ist ein Vorzeigeprojekt geworden und wird in vielen Diskussionen als eine Art Blaupause dokumentiert. Mit Kiel haben wir auch gesprochen.
Kiel, genau, Kiel. Im hohen Norden. Schwer mit dem Wetter zu kämpfen, aber auch ganz agil vor Ort, im City Management.
Genau, mit Jonas Godau und Janine Streu. Die haben uns gezeigt, dass auch das Stadtmarketing sich um Geschäftsansiedlungen kümmern kann, zum einen. Und wir haben darüber gesprochen, wie die gezielte Maßnahmen zum Stadtumbau auch dazu führen, dass Einzelhandelslagen gestärkt werden. In Kiel ist es nämlich so, dass Geschäftsansiedlungen über Stadtmarketing statt Wirtschaftsförderung laufen, beziehungsweise gemeinsam. Und wie wichtig es auch ist, die eigene Geschichte immer wieder zu erzählen, beziehungsweise die Geschichten um Konzepte herum. Ja, was ist daraus geworden? Auch deren kooperatives Innenstadtmanagementmodell ist zur bundesweiten Referenz geworden und als Vorzeigeprojekt.
Als hätten wir es geahnt, als wir unsere
Gäste
ausgewählt
haben. Wir haben es geahnt, natürlich. Und mit einer anderen Stadt haben wir auch noch gesprochen, und zwar mit Hanna von Guinot von der IHK Offenbach. Offenbach war eine der ersten deutschen Städte, die den Strukturwandel wirklich ernsthaft durchdenken mussten, weil sie ihn eben als Einzugsstadt massiv erlebt haben, und die haben sich schon 2016 einen Masterplan bis 2030 gegeben, und Hanna von Guinot hat uns mitgenommen und erzählt, wie das Ganze gemacht wurde und was daraus geworden ist. Und ihre Kernaussage war, die Innenstadt der Zukunft wird ein multifunktionaler Ort sein. Die haben 16 konkrete Zukunftsprojekte definiert und dann auch umgesetzt. Und ja, was ist daraus geworden? Ich würde sagen, Multifunktionalität hat sich heute als Leitbild bundesweit durchgesetzt.
Genau, so kann man es zusammenfassen. Und ich glaube, die drei Beispiele, die du jetzt rausgesucht hast, die waren auch so ein bisschen stellvertretend für viele weitere Folgen, wo wir halt mit Akteuren aus den Innenstädten gesprochen haben, die einfach viel versuchen und da zusammenbringen. Und
sie zeigen auch alle, also gerade auch die, die ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, wie wichtig es oder wie gut es funktionieren kann, wenn IHK, Stadt und Wirtschaft zusammenarbeiten und da nicht so, also ja, Networking, nicht Networking, aber Kooperationen betrieben werden. Und dass es einfach ganz wichtig ist, dass da nicht jeder Akteur für sich irgendwie sein Süppchen kocht. Genau. Rezeptbuch Innenstadt habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, weil ist ja noch nicht so lange her. Aber auch da geht es ja darum, dass dann nicht jeder für sich im stillen Kämmerlein und dann so, nein, aber du darfst nicht von mir abgucken, sondern dass man voneinander lernt und dann auch innerhalb einer Kommune, einer Stadt an einem Strang zieht und auch mal was ausprobiert, was dann vielleicht nicht funktioniert, aber am Ende dann doch was mehr bei rauskommt, was funktioniert.
Ja. Sehr schöne Zusammenfassung all dieser Folgen. Ich merke, es wird gerade ziemlich lang, also das haben wir schon mal geschafft.
Ja.
Wir sind jetzt hier die längste Folge. Ich soll die Gäste ja immer im Vordergrund stehen.
Das tun sie ja, wir haben ja über die Gäste gesprochen. Jetzt, Julian, sprechen wir aber zum Abschluss nochmal über dich. Warum Innenstadt?
Ja.
In 20 Jahren, wie soll die Innenstadt aussehen für dich und deine Kinder?
In 20 Jahren muss die Innenstadt einfach ein, das ist eigentlich auch so, haben schon so viele gesagt, aber ich finde es einfach so passend, es muss einfach immer wieder dort, wie auf einer guten Party, man muss immer wieder Anlässe haben, um dort zu sein und Neues zu erfahren, und das würde ich einfach den Menschen wünschen, dass die Innenstadt vielleicht sich gar nicht so viel noch wandeln muss, sondern viele sehr gute Ansätze hat, wie wir auch in unseren Folgen gezeigt haben, und dass wir irgendwie einen Kanal finden müssen, wie wir noch viel positiver über unsere Innenstädte wieder berichten, damit die Menschen sich dessen auch bewusst sind und halt noch mehr dahin gehen und wieder sagen, okay, da will ich dabei sein.
Du wirst ja auch in Zukunft daran mitwirken.
Genau, ich bleibe der Branche auf jeden Fall treu. Ich schaue immer weiter auf gute Standorte mit neuen Daten, und das alles zusammenzubringen, das ist ja im Endeffekt meine Leidenschaft, und da bleibe ich dem ganzen Thema auch treu.
Und wer das wissen möchte, wo es Julian hin verschlägt, ich verlinke ihn natürlich unter dem LinkedIn-Beitrag zu dieser Folge, und dann guckt einfach mal auf sein Profil. Genau. Jetzt wird es ein bisschen emotional, denn wir kommen zu den letzten Minuten, Sekunden unseres gemeinsamen Podcasts Warum Innenstadt. Es wird weitergehen mit Warum Innenstadt. Es wird auch der gemeinsame Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen bleiben. Allerdings natürlich nicht mehr mit Julian. Dafür wird es künftig am Ende der Folge immer das highstreet.com Datenfenster geben. Da gibt es dann nochmal konkrete Daten und Insights zu den Themen, die ich künftig alleine mit meinen Gästen behandeln werde. Das heißt, der Datenmehrwert, der bleibt uns auch zukünftig erhalten und dann gucken wir mal, vielleicht irgendwann dein Nachfolger, deine Nachfolgerin hat vielleicht dann auch mal Lust, hier wieder mit einzusteigen. Aber auf jeden Fall, es bleibt der gemeinsame Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen.
Sehr schön. Man freut sich da immer, wenn man etwas aufgebaut hat, dass es dann auch gut weitergeführt werden kann. Und neue Ideen, neue Besen kehren ja manchmal auch gut. Hoffe, dass durch diese Folge hier die Downloadzahlen explodieren werden.
Natürlich.
Und das natürlich dann auch verstetigt werden kann. Und man vielleicht auch in die alten Folgen nochmal reinhört. Aber auf jeden Fall das, was du dann weitermachst. Vielen Dank, Sonja, auch, dass du im Hintergrund da so viel immer vorbereitet hast. Und ja, war eine schöne Zeit, mal hier gemeinsam mit dir zusammen zu sitzen, mit den Gästen, die wir, mit denen man sich dann intensiv in einem Podcast in einer Folge unterhalten kann. Also ja.
Vielleicht darf ich dich ja mal als meinen Gast begrüßen.
Könnte gut sein.
Wenn das keine Compliance-Probleme von
das machen wir gerne.
Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, das war natürlich, also für uns, war zwar früher beim Radio, aber so ein Podcast ist natürlich nochmal was ganz anderes. Da weiß man nicht genau, wie das Gespräch sich entwickelt. Und als wir angefangen haben, da war ich noch nicht so lange in der Thematik Innenstadt, Immobilien und so weiter und stationärer Einzelhandel mit drin. Und ja, es war am Anfang schwierig für uns beide, glaube ich. Also wir waren danach richtig durchgeschwitzt, weil wir nicht genau wussten, wo hinten und vorne ist und haben uns da so ein bisschen durchgekämpft. Das hat sich in der Zeit alles zum Positiven entwickelt. Und als kleines Dankeschön und als Abschiedsgeschenk habe ich dir auch noch was mitgebracht. Das musst du jetzt bitte einmal auspacken.
Wolltest du jetzt zum Videopodcast übergehen? Habe ich hier die versteckten Kameras vergessen?
Die Leute, die unsere HörerInnen, werden dir einen Wissensvorsprung haben, denn ich möchte gleich noch ein Foto von dir mit deinem Abschiedsgeschenk für das Podcast-Cover machen.
Ah, ein Mikrofon in Form eines Pokals.
Es ist ein kleiner Pokal in Form eines Mikrofons, so würde ich es bezeichnen. Und darauf steht, warum Innenstadt Julian Angelfort 2022 bis 2026. In diesem Sinne, danke dir für die gemeinsame Zeit. Ich bin wirklich traurig, dass ich es künftig alleine mache, aber es muss ja. Und es wird schon werden.
Ich drücke dir die Daumen, dass du genauso spannende Gäste in Zukunft hast und dass weiter die Zuhörenden gerne zuhören und wir positiv über die Innenstadt
sprechen. Genau, danke euch fürs Hören von der jetzt 48. Folge von Warum Innenstadt. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch im Juli in der 49. Folge mit mir und dem highstreet.com Datenfenster und spannenden Gästen wieder ein.
Bis dahin, man sieht und hört sich.
Danke dir, Julian, für
Tschüss,
die Zeit.
Tschüss, danke euch. Ciao.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.